Matthäus 10, 1 bis 15. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese: der erste Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Lebäus mit dem Beinamen Thaddäus, Simon, der Kananiter, und Judas Ischariot, der ihn auch verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihn und sprach: Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel. Keine Tasche auf dem Weg, auch nicht 2 Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Wo ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf hineingeht, da erkundigt euch, wer es darin wert ist, und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es mit dem Friedensgruß. Und wenn das Haus es wert ist, so komme euer Friede über dasselbe. Ist es aber dessen nicht wert, so soll euer Friede wieder zu euch zurückkehren. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt.
Ja, vielen Dank, Michaela. Das war der Predigttext für heute. Was für ein Text. Ein längerer Text, als wir ihn sonst vielleicht haben oder vielleicht auch sonst gewohnt sind. Aber mit ihm wollen wir uns heute beschäftigen. Und es sind auch im Vorfeld schon einige Dinge angeklungen, die auch sehr gut dort hineinpassen. Aber für uns hier in Deutschland, da steht ja demnächst etwas ganz Besonderes an. Vor allem für diejenigen, die sich mit dem runden Leder beschäftigen. In 10 Wochen startet die Fußball-Europameisterschaft hier. Sehr zurückhaltende Reaktion hier. Ich dachte, wir wären jetzt wieder ein bisschen begeisterter, nachdem auch die Ergebnisse ein bisschen besser geworden sind oder sehr gut gewesen sind die letzten Male. Und dass wir so ein bisschen Aufbruchsstimmung wieder bekommen konnten, Lust bekommen auf ein erneutes Sommermärchen, so wie wir das schon vor vielen Jahren einmal gehabt haben. Und der Bundestrainer, Julian Nagelsmann, er wird so circa Mitte Mai seinen Kader berufen. 23 Spieler darf er benennen. Und er wird sie holen und er guckt sich um und reist durch die Stadien und guckt sich die Spiele an und wird dann eben eine Auswahl treffen, die und die und die und die, die sind es dann, die nehme ich dann mit zu mir. Und dann werden sie sich zurückziehen in ein Trainingslager, nochmal ordentlich Gas geben, ordentlich trainieren miteinander, weil sie aus verschiedenen Mannschaften kommen, will man ja auch das üben, dass man miteinander auch gut klarkommt. Und vor allem wird es natürlich auch gehen, wie richten wir uns taktisch aus? Wie stellen wir uns auf und wie wollen wir das Spiel auch anfangen, beginnen, durchführen, damit wir am Ende dann auch erfolgreich sind? Und als ich das so las, da dachte ich mir, oh, da könnte Julian Nagelsmann sich so einiges von Jesus abgeschaut haben. Denn hier in unserem Text, wir sind dann wieder dort zurückgegangen auf den Anfang. Wenn wir noch einmal sogar ein bisschen zurückgehen würden, dann auf das, was davor kommt, Ende Kapitel 9, da lesen wir, dass Jesus unterwegs war. Und er zieht durch alle Städte und Dörfer. Und er ruft dann mal hier einen Jünger dazu und da mal mehrere und hat die dann vielleicht schon so ein bisschen näher bei sich. Aber vor allem spricht er dann natürlich auch zu vielen Menschen und er verkündet die gute Nachricht, dass das Himmelreich Gottes nahe zu den Menschen gekommen ist. Und er heilt die Menschen, er heilt jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Kapitel 9, Vers 35 steht das. Als er aber so unterwegs ist, dann stellt er aber auch eine große Sache fest, die ihn echt beschäftigt, die ihm schwer auf dem Magen liegt. Als er nämlich die ganze Volksmenge sah, da empfindet er Mitleid mit ihnen, weil er sie sieht als Schafe, die keinen Hirten haben. Sie sind ermattet und vernachlässigt. Ermattet und vernachlässigt, weil keiner da ist, der sich um sie kümmert, weil kein Hirte da ist, der sich um sie kümmert. Kapitel 9, Vers 36. Und dann spricht er zu seinen Jüngern und er sagt ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Mit diesem Vergleich, mit diesem Beispiel ist uns recht schnell klar, dass mit dem Herrn der Ernte Gott selbst gemeint ist. Und er ist der Herr dieser großen Ernte, aber es fehlen eben diese Erntearbeiter. Und nun geht es direkt weiter ins Kapitel 10. Früher gab es ja diese Kapiteleinteilung gar nicht, sondern das war ein fließender Text, der so ineinander überging. Und das geht dann eben weiter, dass Jesus seine 12 Jünger zusammenruft, um sie eben in diese große Ernte zu schicken. Ja, und jetzt ist es nicht ein 23er Kader, sondern nur ein 12er Kader. Wir müssen jetzt wechseln vom Fußball zu Basketball. Da gibt es dann einen 12er Kader. Nur die Sportinteressierten schmunzeln, den anderen ist das sowas von egal. Ist auch völlig in Ordnung, weil wir können noch andere Vergleiche dann auch dazu ziehen. Zum ersten Mal werden diese 12 hier alle genannt. Und einige von diesen Leuten tauchen tatsächlich nur in diesen Aufzählungen der Jünger auf, wenn die 12 alle genannt werden miteinander. Von anderen hören wir mehr, von Petrus, von Jakobus, von Johannes, aber von anderen, die werden nur hier genannt und tauchen später gar nicht auf. Aber das war eben die Leute, die Jesus zusammengerufen hat. Und interessant ist auch, dass hier Jesus in Vers 1 dann seine 12 Jünger zu sich ruft und nur ein Vers später, dann sind es auf einmal die 12 Apostel. Wieso einmal so und einmal so? Ein Jünger ist ein Schüler, der einem Lehrer nachfolgt und auf ihn hört und von ihm lernen will und es ihm gleich tun will. Ein Apostel ist ein Gesandter. Der geht los im Auftrag seines Herrn und hat dann etwas zu überbringen. Und Jesu Anliegen war es eben, aus diesen Schülern Gesandte zu machen. Und das hat mich auch inspiriert dazu und dementsprechend habe ich die Predigt heute überschrieben. Deutsch. Dankeschön. Gerufen, geschult und gesandt. Gerufen, geschult und gesandt. Ob das nun jetzt genau in dieser Reihenfolge stattgefunden hat oder vielleicht auch ein bisschen anders gewesen ist, das spielt jetzt hier mal nicht die wichtigste Rolle. Aber Jesus hat ganz viele Menschen gelehrt. Das lesen wir in den ersten Kapiteln des Matthäus-Evangeliums. Da haben wir ja auch die berühmte Bergpredigt, die sich über 3 Kapitel hinzieht, wo er zu den Leuten gesprochen hat. Und sicherlich sind dann darunter auch einige seiner späteren Jünger dabei gewesen. Und jetzt aus dieser ganzen großen Menschenmenge ruft er dann eben diesen besonderen Kreis, diese 12 zusammen. In den anderen Evangelien, die ja auch die Lebensberichte von Jesus beinhalten, etwa bei Markus oder bei Lukas, da lesen wir auch von diesen Stellen. Und da ist es so, dass Jesus sich vorher eine ganze Nacht zurückgezogen hat auf einen Berg. Und es wird sogar gesagt, er hat die ganze Nacht gebetet und ist dann zurückgekommen und hat dann gesagt, so du und du bist es. Euch will ich bei mir haben und euch habe ich zu mir gerufen. Eine ganz intensive Vorbereitung, die er im Vorfeld gehabt hat, Jesus im Vorfeld gehabt hat, bevor er dann eben seine Jünger geschickt hat. Und jetzt gibt er ihnen einen Sendungsauftrag. Oder wir müssen sogar sagen, es sind insgesamt 7 Aufträge, die er ihnen in diesem Abschnitt mitgibt. Hier habt ihr sie alle auf einmal. Und er beginnt damit, geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Auch wenn es schon zu diesem Zeitpunkt erste Anzeichen von Ablehnung gab, der Person Jesu gegenüber, kämpft Jesus hier um sein Volk. Er ist ein Jude und er ist bewusst Jude geworden und es ist eben dieses auserwählte Volk, was schon 2000 Jahre da auch schon mit Gott unterwegs war oder 1500 vielmehr im Vorfeld, bevor Jesus gekommen ist und was er sich ausgesucht hat. Und auch die Zahl der Jünger schon, 12, das ist ein Hinweis da auf die 12 Volksstämme, die es in Israel gegeben hat und das hat dann auch schon seine Bedeutung, dass es genau 12 sind und die er dann eben dort dann zu sich gerufen hat. Und das Bild mit den verlorenen Schafen, das habe ich ja eben auch schon zitiert, ein paar Verse vor unserem eigentlichen Predigttext schon in Kapitel 9, wo er dann eben von diesen verlorenen Schafen spricht, die wie ermattet und müde da niederliegen, weil sie eben keinen Hirten haben und somit eben verlorene Schafe sind, weil sich keiner um sie kümmert. Vielleicht meinte Jesus damit das ganze Volk Israel. Mit Sicherheit meinte er aber einfache Leute oder auch solche wie die Zöllner und Sünder, mit denen keiner was zu tun haben wollte, die verachtet waren und von denen man sich dann ferngehalten hat. Die verlorenen Schafe. Aber dieser Auftrag geht zuerst dorthin und geht nicht zu den Heiden, zu den Nichtjuden, geht nicht zu den Samaritern, diesem Mischvolk, geht nur zu den verlorenen Schafen Israels. Das zeigt, wie Jesus sein Volk geliebt hat. Das Zweite ist, verkündigt das Reich der Himmel. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was bedeutet das? Diese Botschaft, die die Jünger oder nein, die Apostel, es sind ja jetzt die Gesandten, den Leuten sagen sollen, ist die gleiche Botschaft, die auch schon Johannes der Täufer den Menschen gesagt hat. Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, in Kapitel 3, Vers 2. Und Jesus selbst hat auch schon gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Der Himmel, die Wohnstätte Gottes hat sich geöffnet und der Sohn Gottes selbst ist auf die Erde gekommen, ist zu den Menschen gekommen. Und das ist Jesus. Und nun gilt es für die Menschen, eine Entscheidung zu treffen. Um von ihrer Schuld und Sündhaftigkeit gerettet zu werden, da muss sie sich davon abwenden und zu Gott ganz neu hinwenden. Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Ganz bewusst für dich, ganz bewusst dein Leben Jesus hingegeben, dich ihm zugewandt? Wenn du jetzt vielleicht gerade merkst, dass Jesus dich zieht, dass er anklopft an dein Herz, dann gib ihm nach. Denn das ist die beste Botschaft, das Beste, was dir passieren kann, dass du dein Leben Jesus anvertraust und Tag für Tag mit ihm leben kannst. Gerne darfst du auch zu mir oder zu Basti oder zu jemandem vom Musikteam oder mit jemandem, mit dem du mitgekommen bist, auch hingehen und auch nachher auch darüber sprechen und dich darüber unterhalten. Wie kann das denn passieren? Wie geht das denn? Wie funktioniert das denn? Heilt Kranke, der dritte Auftrag. Heilt Kranke. Die Verkündigung des Evangeliums geht einher mit Wundertaten, mit übernatürlichem Eingreifen. Jesus gibt seinen Jüngern ganz am Anfang, als er sie zusammengerufen hat, die Vollmacht, böse Geister auszutreiben, die Vollmacht, Krankheiten zu heilen. Und das sollen sie jetzt auch tun. Eins zu eins dürfen die Jünger, die Apostel, sind ja jetzt die Gesandten, die Taten Jesu fortsetzen. Das, was er schon getan hat, eben nämlich diese Lehre und auch, dass er Menschen gesund gemacht hat, auch, dass er Menschen von bösen Geistern befreit hat, das dürfen sie fortführen. Und wir tun uns ja vielleicht so ein bisschen schwerer damit. Gibt es das heute noch? War das nicht nur für die damalige Zeit, damit man wirklich gesehen hat, da ist etwas Neues passiert, da ist etwas Besonderes geschehen und das hat dann aufgehört, als so auch etwa die Begebenheiten der Apostelgeschichte zu Ende gegangen sind. Ich glaube mehr denn je, dass Jesus auch heute noch die Kraft hat, übernatürlich einzugreifen. Und vielleicht will er das auch durch uns tun. Wir wollen ihn da nicht einschränken, wir wollen ihn da nicht eingrenzen. Es gilt hier aber auf jeden Fall auch, dass neben dem Verkündigen der guten Nachricht die Apostel auch den Auftrag hatten, den Menschen zu dienen, in ihrer jeweiligen Not zu helfen. Viertens, gebt es umsonst. Wir sollen nichts dafür verlangen. Ja, also nicht aus sein auf Macht, Erfolg, auf Reichtum vielleicht sogar, sondern wir haben es umsonst bekommen und umsonst dürfen wir es auch weitergeben. Jesus hat sich ganz für uns hingegeben und wir dürfen das einfach von ihm annehmen und müssen nicht selbst etwas dafür leisten. Und so dürfen wir das dann eben auch an andere weitergeben. Fünftens, trefft keine Reisevorbereitungen. Er schickt sie ja raus, seine Apostel, seine Gesandten. Und die Jünger sollen jetzt nicht erst nochmal in den Laden gehen, um sich da nochmal bestimmte Dinge zu besorgen, die man ja eigentlich mitnehmen würde, wenn man auf Reisen geht. Ja, weiß nicht, vielleicht seid ihr gerade im Urlaub gewesen oder ihr plant schon euren Sommerurlaub oder die nächste Reise. Und natürlich sagt man, oh, da muss ich an das, dies, das und jenes denken. Und hier sagt Jesus, nee, nehmt das, was ihr gerade zur Hand habt, nehmt das, was ihr gerade anhabt und marschiert los. Und die Zeit drängt und die Menschen, die ihr dann auch erreicht, die werden euch dann auch helfen und für euren Lebensunterhalt sorgen. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also das, was sie dann tun, das wird dann auch dementsprechend anerkannt und honoriert werden. Heute denken wir da ja ganz anders drüber. Da muss jemand, der sich von Gott gerufen fühlt, um in die Mission zu gehen, wo auch immer, ob direkt vor Ort oder auch in ein fernes Land, erst einen Kandidatenkurs machen und sich vorbereiten und dies und jenes erledigen, damit dann auch dafür gesorgt ist, dass er auch genug hat zum Leben. Das ist auch sicherlich alles gut und richtig so. Jesus hat es damals aber etwas anders formuliert. Sechstens, geht zu den Menschen, die es wert sind. Was sind das denn für welche? Sind das wieder schon besondere Leute oder wieso betont Jesus das hier? Denn was nicht gesagt wird, wofür sollten die Menschen wert sein? Welchen Wert sollten sie haben? Das erwähnt Jesus hier gar nicht. Und da haben sich auch schon einige Bibelübersetzer so ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht. Und die neue Genfer Übersetzung, was ja eine etwas modernere Übertragung ist, die sagt, um das besser zu verstehen, ergänzen wir das nochmal ein wenig. Und da steht dann, sucht jemand, der es wert ist, euch aufzunehmen. Sucht jemand, der es wert ist, euch aufzunehmen. Also jawohl, da erkennt man, da ist nicht verlorene Zeit, das ist nicht verlorene Mühe, sondern da können wir hingehen und so jemand wird uns dann auch aufnehmen. Und bei dem sollen die Jünger, die Apostel dann auch bleiben, solange bis sie weiterziehen. Und sie sollen etwas ganz Besonderes machen, nämlich dieses Haus und seine Bewohner grüßen. Grüßen, und da hat auch in der Schlachterübersetzung es eine Ergänzung gegeben, grüßen mit einem Friedensgruß. Shalom. Wir kennen diesen israelischen Gruß, Shalom, Friede. Und Friede, das ist natürlich eine ganz besondere Botschaft. Auch heute für uns, auch heute in der Welt, eine ganz besondere Botschaft bei Frieden. Gerade wenn wir auch an die aktuelle Situation in Israel und dem Gazastreifen denken, wie viel Unrecht da passiert, wie viel Auseinandersetzung, wie viel Gewalt, wie viel Tote es dort gibt und wie schwierig das dann auch ist, dann damit auch klarzukommen. Wann wird Friede möglich sein? Am Freitag haben wir die Tagesschau geguckt und da kam dann ein kurzer Bericht aus Jerusalem. Wir befinden uns ja zeitlich gesehen mitten im Ramadan, dem Fastenmonat der Muslime. Und einige orthodoxe Juden, hier kennen wir zum Beispiel diesen jungen Mann mit der dunklen Hose und dem hellen Hemd und da oben hat er seine Kippa, also eindeutig als Jude identifizierbar. Orthodoxe Juden eine Aktion durchgeführt, dass sie am Eingang zur Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem auf dem Tempelberg den Leuten Datteln angeboten haben. Ein kleiner Imbiss, ein kleiner Snack. Und die Leute sind gekommen, das habe ich nur so als Screenshot gemacht vom Bildschirm aus. Es ist ein Video gewesen, die gehen dann vorbei und bedienen sich dann auch dabei. Und die Juden wünschen den Moslems Ramadan Karim. Habt einen großzügigen Ramadan. Oder einfacher ausgedrückt, froher Ramadan. So wie wir frohe Ostern oder frohe Weihnachten wünschen. wenn es mehr solcher Aktionen gäbe. Wie viel besser, wie viel einfacher wäre Frieden tatsächlich möglich? Das fängt im Kleinen an und geht dann eben dort in dem Großen ganz weiter. Und auch wir dürfen Menschen Frieden wünschen. Und nicht nur Frieden wünschen, wir dürfen Menschen auch Frieden bringen. Und da darf ich kurz auf unseren Hintergrund eingehen, auf unseren geschichtlich-historischen Hintergrund als Mennonitenbrüdergemeinde. Die Mennoniten sind im Zuge der Reformation entstanden und sie gelten von jeher als Friedenskirche. Und wir wollen Friedensbringer sein. Und da gibt es auch ganz viele Aktionen innerhalb der mennonitischen Welt, eben, die auch gerade das hervorhebt und das betont. Wir wollen Friedenskirche sein. Lasst uns daran denken, nicht nur in den großen politischen, weltweiten Auseinandersetzungen, sondern auch in unserem persönlichen, privaten Umfeld. Friedensbringer wollen wir sein. Und der siebte und der letzte Auftrag, den Jesus seinen Aposteln hier gegeben hat, ist, wenn die Leute euch nicht haben wollen, dann trennt euch wieder von ihnen. Schüttelt den Staub von euren Füßen. Habt nichts mehr mit ihnen zu tun. Wenn die Juden damals von einer Auslandsreise wieder zurückgekommen sind und dann über die Grenze gegangen sind, was war das? Das Heilige Land. Dann haben sie den Staub abgeschüttelt und haben dann das Heilige Land betreten. Schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn die Leute nichts mehr mit euch zu tun haben wollen. Für Menschen allerdings, die die gute Nachricht von Jesus Christus ablehnen, hat das auch harte Konsequenzen. Gerade dieser letzte Vers, dieser Vers 15. Sodom und Gomorra, zwei Städte, die schlechthin die Sinnbilder für Sündhaftigkeit sind, denen wird es erträglicher gehen als denjenigen, die eure Botschaft ablehnen. Das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus Christus ist gekommen, der Sohn Gottes. Er ist der Messias, er ist der Erlöser, der Retter der Welt. Wenn sie euch ablehnen, diesen Menschen wird es sogar schlechter gehen als in Städten Sodom und Gomorra. Was hat das jetzt alles mit uns zu tun? Die Frage habe ich mir echt gestellt, dann als ich diesen Text gelesen habe und wieder gelesen habe und nochmal gelesen habe. Aber zunächst einmal können wir festhalten, dass auch heute noch gilt, dass es eine große Ernte gibt. Dass es noch viele Menschen gibt, die Gott nicht persönlich kennen. Auch heute noch ist es Jesus wichtig, diese Menschen zu erreichen. Und auch heute noch fehlen die Erntearbeiter, sind zu wenig Leute da. Das sind Dinge, die damals wie heute dann eben immer noch gelten. Bei der Deutschen Missionsgemeinschaft sind wir sicherlich nicht die Einzigen, die deren Magazin bekommen. Und in der Ausgabe 1 von diesem Jahr, da haben wir dann diesen Artikel gelesen. Erntearbeit mitten in der Stadt. Bei Ernte denken wir ja mehr ans Felder auf dem Land. Aber Erntearbeit mitten in der Stadt, und das bezieht sich natürlich dann auch auf diesen Vergleich, den Jesus hier hat. Und das ist ein Artikel aus der Stadt Sinsheim. Dort ist ja auch die DMG untergebracht. Aber da ist es dann, ganz unten könnt ihr das kleine Bild erkennen, Simon Papenburg, ein Pastor einer Gemeinde dort in Sinsheim. Und diese Gemeinde heißt Fabrik 99. Fabrik 99. Und da sagte ich spontan zu ihr, wow, das ist ja fast genauso kreativ wie Casino-Gemeinde. Ja? Aber anscheinend haben die sich den Namen selbst ausgesucht, anders als bei uns, wo wir so genannt werden. Aber der Simon Papenburg, der sagt dann eben in diesem hervorgehobenen Abschnitt, beim Blick auf Sinsheim fallen mir sofort die Worte aus Matthäus 9, Vers 35 bis 38 ein. Also die Worte, die ich am Anfang auch schon zitiert habe, die direkt vor unserem heutigen Predigtext stehen. Gott möchte, dass seine Nachfolger anderen Menschen von Jesus erzählen. Wenn wir genauer hinschauen, wird klar, es mangelt nicht an der Ernte, also Menschen, die die gute Nachricht erreichen sollen, es mangelt nicht an der großen Ernte,
sondern an Arbeitern, an Christen, die diese Nachricht weitergeben. Als christliche Gemeinde ist es uns deshalb so wichtig, diese Ernte zu erkennen, denn das ist das Anliegen von Jesus. Dabei können wir als Christen unser Ziel nur erreichen, wenn wir auf die Kraft des Heiligen Geistes vertrauen. Jesus hat uns als Gemeinde zusammengerufen. Wir sind mehr als 12. Und wir sind ja als Gemeinde genau in der Zusammensetzung, wie er das gewollt hat. Was machen wir jetzt damit? Jesus hat uns bevollmächtigt. Ist uns das klar? Damals, das haben wir gelesen in unserem Abschnitt, hat er seine Jünger bevollmächtigt über die bösen Geister, über Krankheiten und Gebrechen. Und jetzt ist es so, nachdem er oder als er seinen Dienst auf der Erde beendet hat und wieder zurück in den Himmel gegangen ist, hat er gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Die Kraft, die euch befähigt, meinen Auftrag auszuführen. Dass ihr hingeht und Menschen die gute Nachricht verkündigt, dass das Reich des Himmels, das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Durch den Heiligen Geist bekommen wir die Kraft, um das umzusetzen, wozu wir beauftragt sind. Und der Auftrag von Jesus ist immer noch der gleiche, auch die Zielgruppe, hier in unserem Text ja ganz klar mit dem jüdischen Volk benannt, sind aber diejenigen, die Menschen nämlich, die noch nicht in einer persönlichen Beziehung zu Gott leben. Und damals schien es so zu sein, als wenn viele Menschen aus okkulten Bindungen befreit werden mussten. Das gibt es heute sicherlich auch. Ne? Das war eine Frage, die so auch entstand so im Vorfeld mit dieser Predigt, mit diesem Text. Warum kommt das als erstes? Heute sehen wir noch andere Dinge und auch die medizinische Versorgung haben wir ja schon eine viel bessere, als das damals gewesen ist. Aber heute muss in vielen Menschen überhaupt wieder da etwas entfacht werden, etwas aufgebrochen werden, dass sie eine Sehnsucht im Herzen verspüren, dass es noch mehr gibt als das, was man sieht und so im realen Leben wahrnehmen kann. Dass es eine Sehnsucht gibt nach etwas Übernatürlichem, das Bewusstsein einer göttlichen Macht, die da geweckt werden muss. Der Theologieprofessor in Gießen, Philipp Bartholomäe, spricht in seinem Buch Gemeinde mit Mission, von einer nachchristentümlichen Gesellschaft. Nachchristentümlichen Gesellschaft. Er drückt das ganz bewusst so aus. Ja, wir kennen so Postmoderne und andere Sachen, womit man dann eben so bestimmte Abschnitte, Zeitabschnitte dann deutlich machen will. Aber er meint dann damit, alles, was mit Christentum zu tun hat, das findest du bei immer weniger Leuten. Als Jesus seine Apostel aussandte, da konnten die aufsetzen. Ihr kennt die alten Schriften. Ihr wisst, was bei Mose gesagt wurde. Ihr wisst, was durch Josua geschehen ist. Ihr wisst, was Daniel und Jeremia und wie sie alle heißen, prophezeit haben. Ihr kennt die Psalmen, die König David und Salomo geschrieben haben und. Und hatten sie dann eben einen Einstieg, den sie machen konnten. Vor 30, 40, 50 Jahren konnten wir uns auch immer noch darauf berufen, dass die Leute auch immer noch ein gewisses Verständnis, ein Grundverständnis davon hatten, was Kirche, was Glaube, was Bibel, was Gott ist und auch hatten da auch Anknüpfungspunkte. Und das ist immer weniger geworden. Viele von uns kennen André Pritzkau. Er ist ja lange Zeit Pastor gewesen in Berlin, in Ost-Berlin, und wo sie dort eine Gemeinde gegründet haben. Und er hat seine Masterarbeit geschrieben zum Thema das Evangelium für Konfessionslose. Und er untersuchte dann eben die besondere Situation für Ostdeutschland oder für Ost-Berlin, die Jahrzehnte in der DDR. Durch den Atheismus sind die Menschen völlig weggekommen von Kirche und allem, was damit zu tun hatte. Und man kann da nichts mehr voraussetzen, wenn sie den Namen Jesus überhaupt schon mal gehört haben, was sie uns gar nicht vorstellen können. Soweit ist es dann damals eben auch gekommen. Und die Menschen sind völlig ohne Religion und völlig ohne Glaube, ganz bewusst, auch so gesteuert vom Staat, aufgewachsen. Aber diese Situation hat sich mittlerweile eigentlich über ganz Deutschland, wahrscheinlich auch über ganz Westeuropa ausgebreitet, dass immer mehr Menschen nichts mit Gott anfangen können. Und deshalb müssen wir uns jetzt aber auch ganz neu Gedanken machen, wie können wir unsere Mitmenschen mit der besten Botschaft der Welt erreichen? Wie können wir auf sie zugehen? Wie können wir sie ansprechen? Womit können wir ihnen dienen? Und sicherlich brauchen wir da jetzt auch nicht noch einen wieder den 17. 10-Punkte-Plan von einer großen Gemeinde aus Amerika, aber wir brauchen schon eine gewisse Strategie, um zu sehen, wie kommen wir da weiter, wie kommen wir an diese Leute heran, wie können wir ihnen dienen. Wir brauchen eine Ausrichtung für Evangelisation und Mission. Vor ein paar Wochen hatte Michael hier in einer Predigt dann auch gesagt, er ist ja mittlerweile mit seiner Familie schon über 4 Jahre hier und sagte, ja, wir haben eine Vision und ein Ziel als Gemeinde und die sieht dann aber so aus, dass wir hier gute Veranstaltungen machen und darauf warten und die Leute einladen und darauf warten, dass sie kommen, dass die Leute zu uns hineinkommen. Und ja, wir haben ein schönes Haus, haben wir gerade vor dem Gottesdienst noch mit jemandem drüber gesprochen und wir können es uns hier ja auch so richtig schön machen und so richtig gemütlich machen. Tja, dann sind die Leute selber schuld dran, wenn sie nicht kommen. Na, da sollten wir vielleicht auch mal den Staub von unseren Füßen schütteln. Aber das, was Jesus seinen Jüngern, seinen Aposteln gesagt hat, gerade auch ganz am Anfang, am Ende des Matthäus-Evangeliums, wo wir den sogenannten Missionsauftrag lesen, in Kapitel 28, Vers 19, da sagt er zu ihnen, so geht nun hin. Geht hin. Bleibt nicht hier, sondern geht hin. Zu den Menschen, um sie zu erreichen. Und aus seiner Masterarbeit, da ist bei André Pritzkau ein ganzes Buch draus geworden. Und da möchte ich einen Satz zitieren. Er schreibt dort, Kirche muss aber nicht nur offen sein, sie muss hinausreichend agieren und den Menschen entgegengehen. Und diesen Begriff, den finde ich so spannend, so stark ausgedrückt auch. Die Kirche muss hinausreichend agieren. Damit ist nicht ausreichend die Schulnote 4 gemeint. Na, hat mich oft genug begleitet in meiner Schulzeit, die ist jetzt aber zum Glück schon ganz, ganz lange her. Sie soll hinausreichen. Das, was die Kirche macht, was die Gemeinde macht, was wir machen, das muss hinausgehen. Und wir sollen den Menschen entgegengehen und nicht darauf warten, bis sie dann zu uns kommen. Was ist unsere Vision? Jesus Christus ist unsere Vision. Ich zitiere wieder unseren Pastor Michael, weil er sagt viele, viele gute Dinge, die uns da auch helfen, dann auch auf einen guten Weg zu gehen. Die Ausrichtung auf Jesus, das ist das, was uns antreiben soll, was uns voranbringen soll. Und was ist jetzt unser besonderer Auftrag als Gemeinde? Was ist unser besonderer Auftrag hier, an diesem Ort? Wir klagen dann auch oft sehr darum, wir wohnen über ganz Bielefeld und darüber hinaus verstreut. Aber warum sind wir gerade hier, an diesem Ort? Was hat Gott mit uns vor? Warum sind wir gerade hier, jetzt, in dieser Zeit? Warum müssen wir uns über 25 Jahre, die wir schon hier sind, in diesem Gebäude, immer noch Gedanken darüber machen? Was ist unser besonderer Auftrag in dieser Zusammensetzung, in der wir sind? Die Gott sich so da auch für uns vorgestellt hat. Unsere Ältesten, Ari, Christian, Johannes, Michael, sie machen sich schon seit einiger Zeit darüber sehr starke, sehr intensive Gedanken. Wir hatten am Donnerstag ein Teamleitertreffen gehabt, wo sie uns da auch mit hineingenommen haben. Und ich glaube, das wird dann auch nach und nach dann auch mehr geschehen, dass wir das auch in der Gemeinde dann auch weiter überlegen. Aber was ist unser besonderer Auftrag und was hat Gott mit uns vor? Und unsere Ältesten, sie wollen nicht die Gemeinde nur managen, also verwalten, sondern sie wollen als geistliche Hirten diese Herde betreuen und voranbringen und sie zu dem frischen Wasser führen, zu Jesus Christus, der die Quelle ist, eben das Wasser des Lebens und dass wir dorthin kommen können, wo Gott uns haben will. So viele Dinge passieren hier. Und das fand ich eben ganz wunderbar, als Dörte und Annette hier vorne waren, dann mit der offenen Spielstraße, die jede Woche hier stattfindet. Und es kommen Menschen von außen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören. Und da merken wir auch, jawohl, einige sind doch da, die wohl so einen kirchlichen Hintergrund haben, aber sind auch andere da, die durchaus skeptisch sind. Wie weise müssen wir sein, um damit auch richtig umgehen zu können? Und das, was die beiden uns dargestellt haben, war auch ein Hilferuf an uns. Könnt ihr kommen und uns helfen? Es ist eine Hilfe, wenn ihr gerne euch mit den Kindern beschäftigt, ihr gerne mit ihnen spielt. Es ist aber auch eine Hilfe, wenn ihr euch um die Eltern kümmert. Wenn ihr mit den Eltern ins Gespräch kommt. Wenn ihr ihnen sagen könnt, was Jesus Christus für dich und für mich bedeutet. Und wie viel das in meinem Leben ausmacht. Damit diese Skepsis abgebaut werden kann, damit sie bröckeln kann, damit das Klopfen Jesu an ihre Herzen immer deutlicher wird und sie das Verlangen haben, diese Sehnsucht haben, sich Gott zu öffnen und ihm ihr Leben hinzugeben. Das ist immer noch unser Auftrag. Ich bin Gott sehr dankbar für unsere Ältesten und bete auch regelmäßig für unsere Gemeindeleitung, damit sie uns gut anleiten und damit wir miteinander gerufen, geschult und gesandt werden, um dorthin zu kommen, wo Jesus uns haben will. Gott segne euch darin. Gott segne uns darin. Amen.